Ja, mein Thema heute Morgen heißt, sei ein Diener Jesu. Und meine letzte Botschaft, die schon ein paar Wochen zurückliegt, habe ich angefangen mit einem Gleichnis von Jesus. Das steht in Matthäus 21. Ein Vater mit zwei Söhnen. Und er bittet jeden einzelnen Sohn, in den Weinberg zu gehen und da den Tag zu arbeiten. Ihr erinnert euch. Und der eine Sohn hat gesagt, dass er das macht und ist nicht gegangen. Und der andere Sohn hat gesagt, nein, ich habe keine Lust oder keine Zeit. Hat dem Vater eine Absage erteilt, aber ist doch gegangen. Und ich habe auch gesagt, dass nach diesem Gleichnis wohl unsere Taten bei Gott mehr zählen als unsere Worte. Das ist mir jetzt die letzten Wochen sehr nachgegangen. Ich bin durch diverse Literatur, die ich lese, und auch durch Botschaften, die ich mir angehört habe, irgendwie immer wieder an dieses Thema rangekommen. Ja, dass wir mit unseren Taten Gott ehren und nicht nur mit unseren Worten. Auch mit unseren Gebeten ehren wir Jesus. Aber wenn es dabei bleibt, dann sind das Worte wie Schall und Rauch und die haben keinen Inhalt. Ja, so. Also wir können viel Gutes sagen über Gott und zu Gott, aber wenn unser Leben nicht die gleiche Sprache spricht, dann sind es leere Lippenbekenntnisse. Was bedeutet es denn überhaupt, Christ zu sein? Im Namen Christ steht schon der Name von Jesus Christus. Und wir sagen und singen immer, Jesus ist der Herr. Aber wenn Jesus der Herr ist, dann bedeutet das, dass es einen Herrschaftswechsel gegeben haben muss. Wir sind ja nicht geboren und uns war klar, dass Jesus der Herr ist, sondern wir haben es irgendwann erkannt in unserem Leben, haben vielleicht über jemand anderes die Botschaft gehört oder Gott ist uns anders begegnet. Wir haben erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir haben ihm sein Leben, ihm unser Leben hingegeben und sagen seitdem, dass er unser Herr ist. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, wir sind freigekauft. Und in dem Wort freigekauft steckt gekauft drin. Also wir sind gekauft. Wir sind gekauft für die Freiheit, als Kinder Gottes zu leben. Aber es wurde bezahlt mit dem Blut von Jesus. Und wenn wir gekauft worden sind, heißt das, dass wir einen Besitzerwechsel gehabt haben. Wir haben jetzt einen neuen Besitzer. Wenn ich mein Auto verkaufe und jemand kauft, zum Beispiel Boris kauft mein Auto, dann ist Boris der neue Besitzer von dem Auto. Das Auto macht jetzt nicht mehr das, was ich sage, also ich steuere es nicht mehr, sondern es wird von Boris gesteuert. Und wenn Jesus uns gekauft hat, heißt es auch, dass nicht mehr wir selber uns steuern in unserem Leben, sondern dass Jesus die Herrschaft über unserem Leben hat, unser Besitzer ist und uns steuert. Das heißt, der Besitzer bin nicht mehr ich über mich oder Harald über sich oder Mitra über sich, sondern Jesus ist unser Besitzer. Also wer regiert in unserem Leben? Jesus. Wer sitzt auf dem Thron in unserem Leben? Jesus, nicht ich. Manchmal noch ich, aber es ist falsch. Jesus möchte auf dem Thron sitzen. Und wer darf bestimmen in meinem Leben über mich? Du selber. Dann sitzt du auf dem Thron, wenn du selber bestimmst. Jesus darf bestimmen. Jesus möchte, dass er bestimmen darf. Er zwingt uns nicht. Wir sind freigekauft. Wir sind keine Sklaven. Wir dürfen das selber entscheiden. Aber Jesus wünscht sich, dass er bestimmen darf. Also wer darf sagen, wie wir leben sollen? Jesus. Und wer bestimmt, wie ich handle? Mein Ich. Meine eigenen Gedanken und Wünsche oder Jesus? Das ist immer die Frage. Also der Knackpunkt ist Realität und wie es sein soll. Also tun wir das wirklich? Ist das wirklich unsere Realität? Ist wirklich Jesus Herr in unserem ganzen Leben mit allem, was wir sind und was wir haben, was wir tun und was wir lassen? Ein sehr herausforderndes Buch, was ich im Urlaub schon angefangen habe zu lesen und immer mal wieder mir ein Kapitel reinziehe, ist dieses hier von Gary Thomas, Der heilige Hafen. Sagt jetzt erstmal gar nichts der Titel, Der heilige Hafen, aber der Untertitel ist, wie uns die Ehe näher zu Gott bringt. Und alle, die Singles sind und die sich wünschen, verheiratet zu sein, denen empfehle ich wirklich, dieses Buch zu lesen und dann nochmal seinen Wunsch nochmal neu zu definieren, weil es ist sehr herausfordernd. Es geht wirklich darum, wie uns das Dienen in der Ehe näher zu Gott bringt und Jesus ähnlicher macht. Und gestern habe ich was gelesen darin. Das Kapitel heißt auch, mach mich zu einem Diener, wie die Ehe uns ein dienendes Herz geben kann. Da möchte ich euch was draus vorlesen. Das geht hier los. Christ sein heißt freiwillig Diener sein. Also es ist jetzt hier zwar speziell auf die Ehe in diesem Buch geschrieben, aber wir können das in jeden anderen Bereich, wo wir mit anderen Personen zu tun haben, übertragen. Christ sein heißt freiwillig Diener sein. Es reicht nicht, dass wir ein paar schöne Glaubenslehren bejahen, sondern Gott will, dass wir uns so verhalten, dass wir die anderen über uns selbst stellen. Gott will, dass wir uns so verhalten, dass wir die anderen über uns selbst stellen. Christen, jetzt hört mal gut zu, der Satz ist Hammer. Christen ist es ausdrücklich verboten, ihre eigene Bequemlichkeit oder Status an die erste Stelle zu setzen. Da haben wir gestern Morgen lange drüber gesprochen, Harald und ich. Christen ist es ausdrücklich verboten, also es ist nicht eine Option, ihre eigene Bequemlichkeit oder den eigenen Status an die erste Stelle zu setzen. So, das war eigentlich der Hauptsatz hier. Es ist uns also ausdrücklich verboten, aufgrund unseres Charakters als Christen, als Nachfolger von Jesus, unsere eigene Bequemlichkeit an die erste Stelle zu setzen. Also sind wir nicht frei, was das angeht. Paulus nennt sich selbst ein Sklave bzw. ein Diener Jesus. An mehreren Stellen in den Briefen vor allen Dingen. Im 2. Korinther 4, Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Oder Römer 15, 16. Sodass ich ein Diener Christi Jesus unter den Heiden bin. Und der Philipperbrief, den er geschrieben hat, den fängt er folgendermaßen an. Paulus und Timotheus, Knechte Jesus Christus. Also ganz klar, was hat er jetzt geschrieben? Er ist ein Diener, ein Sklave und ein Knecht von Jesus. Und Paulus war ein Apostel, das heißt, der hat Lehre verkündigt und hat Gemeinden gegründet und dafür gesorgt, dass Menschen ja nicht nur Christen werden, sondern auch zu Nachfolgern werden, weil darum geht es ja. Wenn es nur darum ginge, dass wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit hätten wir das Ziel erreicht, dann wäre ja eigentlich konsequent, dass Gott uns ab dem Moment dann zu sich holen könnte. Dann wären wir ja in unserer Berufung und Erfüllung als Kinder Gottes. Und wenn da nicht mehr wäre, gäbe es eigentlich keinen Grund, dass wir noch länger hier auf der Erde leben. Aber wir sind hier und haben einen Auftrag. Die Bibel sagt ja auch, wir haben den Auftrag, Menschen Fischer zu sein und Nachfolger zu machen. Nachfolger heißt Menschen so zu inspirieren, dass sie Jesus nachfolgen. Jesus selber hat über das Weltgericht gesprochen in Matthäus 25. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Das heißt, am jüngsten Tag, wenn alle Menschen vor dem Thron Gottes stehen und Jesus der Richter ist, wird er uns in zwei Gruppen einteilen. Es gibt die Gruppe der Schafe und die Gruppe der Ziegen. Die Frage ist, bin ich ein Schaf oder bin ich eine Ziege? Die Schafe stellt er rechts von sich auf, die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, rechts also die Schafe, kommt her Euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Was unterscheidet Schafe von Ziegen? Die Schafe sind die, die die Stimme des Herrn befolgt haben und getan haben, was er aufgetragen hat. Und das hier ist unser Auftrag als Schafe Jesu. Ab 35. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden sie, die nach dem Willen Gottes gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König, Jesus, wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ja, also, wir brauchen nicht warten, dass Jesus irgendwie in Person bei uns zu Hause kommt und wir ihm was zu essen machen oder was Gutes tun, sondern jeder unserer Brüder und Schwestern, jeder von uns hier und überall auf der Welt, wenn wir den Leuten geben, was sie brauchen und was sie nicht haben und was wir haben und geben können, das ist, als wenn wir es Jesus selber geben. Und das ist nicht eine Option, sondern wenn wir bei dieser Aufteilung zwischen Schafe und Ziegen stehen wollen, ist das ein Muss. Das ist unsere Identität. Und das machen wir nicht, weil wir jetzt hier gelesen haben, dass Jesus uns danach richtet, sondern das sollen wir eigentlich machen aus dem freien Herzen, aus einer Liebe heraus, weil Jesus in uns wohnt und in uns lebt und seine Liebe uns antreibt. Sonst ist es auch religiös, wenn ich mir jetzt vornehme, jemandem was zu geben, nur weil ich Angst habe, sonst bin ich bei den Ziegen und nicht bei den Schafen, ist es auch am Ziel vorbei. Jesus möchte uns so transformieren, dass das unsere Identität wird, dass wir gar nicht anders können, sondern dass wir in jedem von dem anderen, von uns anderen, ja, den Jesus erkennen und sehen und auch das Bedürfnis, was derjenige hat. Was ich auch ganz interessant finde hier an der Aufzählung von Jesus, ist im 35, ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Das heißt, die Geschwister, die Fremde sind bei uns, wenn wir die aufnehmen, wir nehmen Jesus auf. Normalerweise, wenn man zum Beispiel Gäste einlädt, wen lädt man denn ein? Die so auf demselben Level sind wie wir vielleicht, oder unsere Verwandten, unsere Nachbarn, Leute, die uns auch eingeladen haben, oder vielleicht auch Leute, die wir gerne ein bisschen näher kennen wollen, weil es interessante Menschen sind. Aber Jesus sagt hier was ganz anderes: Wir sollen die Fremden unter uns aufnehmen. Das heißt, die einladen, die eigentlich nicht so in dem normalen Kreis verkehren, in dem wir uns so in der Gesellschaft bewegen. Und dann nehmen wir Jesus auf. Wenn wir denen Kleidung geben, die wenig haben, die nichts haben, Obdachlosen oder Leuten, die hier gestrandet sind bei uns. Und erstmal redet er von den Geschwistern, von den Brüdern und Schwestern. Es gilt natürlich auch für die anderen, aber wenn wir es schon nicht schaffen bei unseren eigenen Brüdern und Geschwistern, dann haben wir echt was verpasst. Ja, so, ich mach mal hier weiter. Jetzt zu den Ziegen. Von der Natur her der Tiere ist das schon so, dass man ja bei Schafen sagt, Lamm fromm, folgsam. Und bei Ziegen sagt man bockig, zickig. Das sind Ausdrücke, die Ziegen beschreiben. Und genauso ist es jetzt auch hier. Ziegen, das sind die ihren eigenen Weg gegangen sind und die nicht der Stimme des Hirten gefolgt sind, sondern rebelliert haben. Ab 41. Dann wird er sich denen an seiner linken Seite zuwenden und sagen: geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Also für den Teufel und dem seine Engel. Geht mir aus den Augen, sagt Jesus zu den Ziegen, die nicht den Geschwistern gedient haben. Und dann erklärt er es in 42. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war als Fremder bei euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, aber ihr wolltet mir keine Kleider geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Und dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Ja, sie denken jetzt, na, Jesus selber war ja gar nicht, ich habe doch nichts falsch gemacht. Darauf wird ihnen der König antworten, ich versichere euch, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert, die haben wir Jesus persönlich verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die, die den Willen Gottes getan haben, erwartet ein unvergängliches Leben. Also wer nicht seinen Geschwistern dient, den anderen höher achtet als sich selbst, wer, wie ich es eben aus dem Buch vorgelesen habe, nach seiner eigenen Bequemlichkeit sein Leben einrichtet, der wird der ewigen Strafe ausgeliefert. Das ist eine ernste Warnung. Eine andere Bibelstelle, die auch in diese Richtung geht, steht im Hebräerbrief, im Kapitel 6, 7 und 8. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Also hier ist die Rede von einem Land. In der modernen Übersetzung habe ich heute Morgen auch gesehen, da steht auch, wenn ein Mensch, glaube ich, steht da, oder eine Person. Also ich habe mir gestern schon gedacht, dass diese Bibelstelle unser Herzensboden ist, dieses Land. Es geht nicht darum, dass man einen Garten mit Regen bedrängt und dass da gutes Kraut hervorgeht, sondern wie ist denn der Acker in meinem Herzen? Also dieses Land, dieser Herzensboden, auf dem häufig kommen, das von dem häufig kommenden Regen trinkt. Was ist denn der Regen, der uns bewässert? Der Heilige Geist von Gott, der uns gießt, der uns erfrischt, der uns ja inspiriert. Das ist der Regen. Wenn also dieser Heilige Geist häufig auf unseren Herzensboden fallen darf und unser Boden dann nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird. Das heißt, wir bringen Früchte hervor, die nicht uns selber dienen, wo wir uns nicht selber von nähren, sondern die anderen dienen, mit denen wir anderen Gutes tun können. Dass andere davon gesättigt werden oder genährt werden und wachsen können. Also wenn unser Boden im Herzen so ist, dann empfängt er Segen von Gott. Und im 8 ist das Gegenteil. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Da sehe ich eine Parallele zu den Ziegen, die nachher auch ja, ins Feuer geworfen werden. Also wenn aus unserem Herzen Dornen und Disteln hervorkommen, dann ist das unbrauchbar. Was sind Dornen und Disteln in unserem Herzen? Das sind vielleicht Wut und Zorn, Egoismus, Neid, Zwietracht, wenn wir Leute sind, die hinterm Rücken schlecht über andere reden oder die Konflikte verursachen, die immer wieder irgendwie ja, so dornig sind, halt so spieksig, so stachelig, ne? Dann ist unser Herzensboden unbrauchbar und dem Fluch nahe. Also hier steht nicht verflucht, aber dem Fluch sehr nahe. Also das ist eine Gratwanderung, das ist sehr grenzwertig. Das sollten wir nicht leichtfertig zulassen, der am Ende zur Verbrennung führt. Am Ende werden alle unsere unbrauchbaren Werke wie Stroh und Heu verbrannt. Und alles, was Ewigkeitswert hat, ist wie Gold durch Feuer geläutert. Das bleibt also an uns, das schmückt uns. Aber wenn wir unbrauchbare Werke hervorgebracht haben, dann verbrennt das Und wir sind wie durch Feuer gerettet. Das heißt, wir sind schon, wenn wir den Namen Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, sind wir schon vor der Verdammnis gerettet. Aber wir kommen dann auch mit nichts, nur so durch Feuer hindurch. Aber unser Ziel im Leben ist ja, dass wir in unsere Berufung hineinkommen. Unsere Berufung ist nicht einfach nur zu warten, dass das Ende kommt und möglichst keine Fehler zu machen, sondern wir wollen ja gute Früchte hervorbringen. Wir wollen Menschen fürs Reich Gottes gewinnen. Wir wollen lebendiges Zeugnis sein. Wir wollen inspirieren. Und vor allen Dingen haben wir die Berufung, das habe ich eben genau mit den Schafen ja vorgelesen, wir haben eine Berufung zu dienen, den Armen zu geben, nicht nur die frohe Botschaft, sondern auch, wenn jemand hungrig ist, was zu essen. Alles andere wäre auch lieblos, wenn jemand sagt, ich habe Hunger und ich habe nichts zu essen, und sagst, ja, der Herr segnet dich und ich bete für dich und tschüss, hat er immer noch Hunger. Das meint Jesus nicht. Also wir sollen schon wirklich dienen mit dem, was wir haben. Und eigentlich alles, was wir haben, wenn uns das klar ist, dass es von Gott kommt, dass wir nichts selber hinzutun können. Und selbst wenn du sagst, ich bin aber sehr talentiert und ich habe ganz tolle Begabung und kann damit Geld verdienen, ich bin Handwerker oder Künstler und alles, was ich anfasse, wird zu Geld und zu Gold, dann frag dich mal, woher hast du dieses Talent? Es ist dir nicht angeboren und ist nicht durch dein Eigenverdienst, sondern das Talent ist, weil Gott dich talentiert hat. Und Leute, die von Gott besonders talentiert sind, die haben auch eine besondere Aufgabe, mit ihren Talenten dem Herrn zu dienen und sie nicht unbrauchbar werden zu lassen. Also es geht um weitaus mehr, als nur Jesus in sein Leben einzulassen, einzuladen und da stehen zu bleiben. Wir hatten die Herrlichkeitskonferenz letzte Woche und es ging einfach darum, in Gottes Herrlichkeit zu leben. Und er hatte ein ganz gutes Beispiel mit dem Tempel, mit diesen drei Bereichen im Tempel. Es gibt den Vorhof und es gibt dann den Tempelinneren und dann gibt es das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir Christ werden, wenn wir Jesus einladen, in unser Herz zu kommen, dann ist das so, als wenn wir durch diese Tür gehen in den Vorhof. Das heißt, wir sind in diesem Zaunbereich, wir sind gerettet vor der Verdammnis, wir sind raus aus der Gefahr, verloren zu gehen, rein in den sicheren Bereich gekommen und gehören zu Gott. Aber unsere Aufgabe oder unsere Berufung oder das, was Gott mit unserem Leben vorhat, ist nicht an der Stelle stehen zu bleiben, und zu warten, bis dann irgendwann mein letzter Atemzug geatmet ist und dann komme ich in den Himmel und dann sehe ich die Herrlichkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit ist eigentlich nur wenige Schritte weiter entfernt. Wir können weitergehen in den Tempel, Schritte machen, uns entwickeln, uns trauen, das hinter uns zu lassen, was wir gerade haben, auf unbekanntes Terrain gehen. Und wir können noch weiter gehen ins Allerheiligste, weil der Vorhang zerrissen ist, als Jesus gestorben ist. Früher durfte nur einmal im Jahr der Priester da rein und der bekam sogar einen Strick um einen Fuß oder um ein Bein, damit, wenn der vor Gott nicht bestehen konnte und tot umgefallen wäre, damit sie ihn hätten rausziehen können, weil da konnte ja keiner rein, der sündig ist. Aber Jesus hat den Weg frei gemacht. Wir haben Zugang zum Allerheiligsten, zum Herz Gottes, können wirklich die Herrlichkeit Gottes schon hier auf der Erde erleben und vor allen Dingen können wir die im Dienen erleben. Es ist nicht nur, dass am Ende irgendwann Jesus kommt und sagt, das hast du gut gemacht, du hast da für jemanden gesorgt, du hast da auf deinen Fernsehabend verzichtet und bist zu einer Person gefahren, die Depressionen hatte und Not hatte und hast sie getröstet und hast sie ermutigt oder andere Dinge, die wir gemacht haben. Wir können wirklich auch die Herrlichkeit Gottes darin erleben, wenn wir losgehen mit Jesus und den Menschen dienen. Weil was hat Jesus gemacht? Ich meine, er war der Sohn Gottes, er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Er hat einmal gesagt, der Menschensohn hat nicht mehr einen Stein, den er unter seinen Kopf legt zum Schlafen. So klein hat sich Jesus gemacht und hat den Menschen gedient. Was mir auch gerade so durch den Kopf geht, ist die Speisung der 5000. Da war ein kleiner Junge, der hatte einen Korb mit ein paar Fischen und ein paar Broten. Also der hatte eigentlich seinen eigenen Vorrat mit. für sich und seine Familie, für seine Gruppe hatten sie eingepackt, wie so für so ein Picknick. Wenn wir zum Picknick gehen, gucken wir auch, wir sind 5 Leute, also nehmen wir für 5 Mann Essen mit, dass das reicht. Und so hatte dieser Junge auch sein Proviant dabei für sich. Aber er hat es hingegeben für Jesus. Er hat nicht dran festgeklebt und hat auch nicht gesagt, ich behalte ein Brot, sonst fehlt es mir nachher. Er hat alles hingegeben. Und es sind alle satt geworden, der Junge auch und seine Familie. Und es ist noch was übergeblieben. Und so möchte Jesus, dass wir mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Zeit, mit unserer Arbeit, mit unserem Geld, mit unserer Freundlichkeit, mit allem, was uns ausmacht, mit allem, was wir irgendwie verfügbar haben, ihm dienen. Und dann wird es uns nicht zum Mangel sein, sondern zum Segen. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen und erkennen. Amen.